Wer kann genug dich preisen? Wer tief genug sich beugen vor dir? Wessen Hand ist vor dir rein? Himmlische Majestät, alles, was groß ist und zählt, wird vor dir bedeutungslos und klein. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, ich lege meine Träume und alles, was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Wer kann dein Kreuz begreifen? Wer Jesu tief sich beugen wie du? Wer erkennt, was du getan? Maßlosen Reichtum und Würde legtest du ab zur Erde, kamst du als Knecht und wurdest arm. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, ich lege meine Träume und alles, was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, ich lege meine Träume und alles, was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Für dich ist das Lamm, für dich ist das Lamm auf dem Thron, für dich ist das Lamm, für dich ist das Lamm auf dem Thron. Tag und Nacht unaufhörlich bist du würdig allen Lobes. Tag und Nacht unaufhörlich bist du würdig allen Lobes. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, ich lege meine Träume und alles, was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu.
Guten Morgen, liebe Kirchengemeinde, und herzlich willkommen hier in der Salvatorkirche Rosbach. Ich begrüße Sie mit dem Wochenspruch: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Jesus fordert uns immer wieder auf, sich zu erinnern, was er für uns Menschen getan hat. Er starb stellvertretend, damit wir mit Gott versöhnt leben dürfen. Das zeigt uns das Abendmahl, sich daran zu erinnern. Leider nehmen wir vieles als selbstverständlich hin. Dabei möchte Gott durch seine Wohltaten zu uns reden. Dankbarkeit verändert den persönlichen Blickwinkel und schenkt inneren Frieden sowie Gewissheit für die Zukunft. David verordnet seiner Seele, den ganzen Menschen, heilsame Medizin. Bitterkeit, Griesgrämigkeit wollen die Seele angreifen. Nehmen wir geistliche Medizin ein, hilft sie uns Menschen. Aus Bitterkeit wird Dankbarkeit, aus Sorge wird Vertrauen. Dies öffnet uns den Blick für die weitere Liebe und Fürsorge Gottes. Ich finde, auch durch Lieder können wir unsere Dankbarkeit ausdrücken. Wie zum Beispiel: Hast du heute schon Danke gesagt? Und ich fange mal damit an. Danke für den musikalischen Beitrag. Als nächstes singen wir ein Lied.
Diesen Moment. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe, unser Anfang und unser Ende, sie stehen im Namen des Herrn, der den Himmel und der die Erde geschaffen hat, der Wort und Treue ewiglich hält und der keines seiner Werke loslässt. Wir beten Psalm 146 und beginnen gemeinsam mit dem Kehrvers. Ich will den Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Gott, der Herr, ist König ewiglich. Halleluja! Freuen können sich die Menschen, die sich auf Gott, unseren Herrn, verlassen und auf seine Hilfe hoffen. Gemeinsam: Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Gott, der Herr, macht die Gefangenen frei. Er macht die Blinden sehend. Gott, der Herr, tröstet die Traurigen. Er liebt die Gerechten. Gemeinsam: Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Amen. Gott, unser Schöpfer, du hast uns geschaffen samt allen Kreaturen. Jetzt ist uns das bewusst, aber oft verdrängen wir es. Jesus Christus, unser Heiland, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jetzt denken wir daran, aber oft vergessen wir dich. Heiliger Geist, unser Tröster, du bist die Kraft der Liebe. Jetzt öffnen wir uns dir, aber oft schließen wir dich aus. In einem Moment der Stille sprechen wir vor Gott die Dinge aus, die uns belasten. Herr, erbarme dich. Gott erbarmt sich über uns. Wie ein guter Vater und eine liebevolle Mutter nimmt er uns an. So schreibt Paulus, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Lasst uns Gott die Ehre geben. Guter Gott, du bist wie ein fürsorglicher Vater, der uns auf seinen Schoß nimmt und in dessen Arm wir Zuflucht und Schutz genießen können. Du bist wie eine liebende Mutter, deren Hand uns trägt und hält und in die Freiheit führt und loslassen kann. Schenke uns Menschen, die so väterlich und so mütterlich uns begegnen, wie wir es brauchen und wie du es vorgelebt hast, in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir hören die Schriftlesung. Wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen.
Ich lese aus Römer 8. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem Angst und Furcht leben müsstet. So hat er euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Durch ihn rufen wir, aber lieber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Gottes Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und mit Erben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch in seiner Herrlichkeit teilhaben. Halleluja. Alle Kinder Gottes lade ich ein, das Glaubensbekenntnis gemeinsam zu sprechen. Ich glaube an Gott, dem Vater, dem Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Wir danken für die Kollekte vom 23. August. Sie ergab 168,46 €. Gott segne Gebe und Gaben. Die Klingelbeutelkollekte ist heute bestimmt für die Männerarbeit. Die Ausgangskollekte für die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, Hilfe für Frauen in Not, Frauen vor Gewalt schützen. Und die Missionssammlung im August sammelten wir für Fred und Gabi Eick von der DMG. Die Sammlung ergab 28,70 €. Im September sammeln wir für das Aidsweisen-Projekt in Kenia. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dem Liedblatt. Lassen Sie uns nun gemeinsam das nächste Lied singen. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben und den Klingelbeutel einsammeln.
Mit dem Herrn neues Leben bei. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Sie gehörte zu den ältesten Städten der Welt. Dank ihrer Quellen, Palmen und der fruchtbaren Landschaft war sie eine grüne Oase mitten in der trockenen Gegend um das Tote Meer. Täglich sah man Händler, Reisende, Soldaten und Pilger durch ihre Straßen ziehen. Hier wurde Geld verdient, Geschäfte wurden abgeschlossen und Menschen suchten ihr Glück. Jericho, die Stadt der Reichen und Schönen der damaligen Zeit. Und genau in diese Stadt kommt Jesus, aber er sucht nicht die Mächtigen, nicht die Angesehenen und auch nicht die Frommen. Mitten im Trubel von Jericho bleibt sein Blick an einem einzigen Menschen hängen. Einem Mann, den alle kannten, aber niemand mochte. Ich lese hierzu den für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Predigttext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war, aber er konnte es nicht, denn er war klein und die Volksmenge versperrt ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm: Zachäus, steig schnell herab, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Sofort stieg Zachäus vom Baum herab. Voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn: Herr, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben. Und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückzahlen. Da sagte Jesus zu ihm: Heute bist du gerettet worden, zusammen mit allen, die in deinem Haus leben. Denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Diesmal ist es kein Heilungswunder, das von Jesus berichtet wird. Vielmehr leisten sich die beiden Hauptdarsteller, Jesus und Zachäus, zu Beginn unseres Textes eine etwas komische Szene im Umfeld eines Maulbeerfeigenbaumes. Lukas beschreibt uns Zachäus als einen der mächtigsten Steuereinnehmer und als sehr reich. Und so denkt man sich vielleicht, Zachäus sei so etwas gewesen wie der Leiter des Finanzamtes in Jericho und somit als höherer Beamter entsprechend gut besoldet. Aber so dürfen wir uns das nicht vorstellen. Um ihr weitläufiges Weltreich zu finanzieren, erhoben die Römer hohe Steuern von allen unterworfenen Völkern und so auch von den Juden. Und das haben damals nicht so wie heute die Finanzämter gemacht. Es war vielmehr so, dass das Besteuerungsrecht auf längere Zeit an den Meistbietenden verpachtet wurde. Hierfür zahlte der Pächter eine feste Summe an die römische Besatzungsmacht. Einen verbleibenden Überschuss durfte der Pächter behalten, allerdings musste auch ein etwaiges Minus gerade stehen. So ist das halt mit dem Unternehmerrisiko. Den Juden allerdings war es zutiefst zuwider, mit ihren Steuern die Römer und deren heidnische Götter zu unterstützen. Und so war es klar, dass die Steuereinnehmer zu den unbeliebtesten Menschen in Israel gehörten. Sie galten als Verräter, da sie sich als gebürtige Juden freiwillig bereit erklärt hatten, für Rom zu arbeiten. Und außerdem bereicherten sich die Steuereinnehmer, indem sie hierbei ihren jüdischen Landsleuten zu hohe Steuern abknöpften. Nachvollziehbar, denn wie eben gehört, verblieb ein Überschuss in den Taschen des Steuereinnehmers. Und das scheint auch allgemein üblich gewesen zu sein. Im Lukas-Evangelium Kapitel 3 kommen Zöllner zu Johannes dem Täufer, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes macht ihnen zunächst eine klare Ansage: Treibt nicht mehr Steuern ein, als die römische Regierung euch vorschreibt. Kein Wunder also, dass sich die Leute vor den Kopf gestoßen fühlten, als Jesus ausgerechnet dem Steuereinnehmer Zachäus in sein Haus folgte. Aber lassen wir die Geschichte um den Maulbeerfeigenbaum zunächst mal etwas in den Hintergrund treten und schauen auf Zachäus selbst. Ich kann mir gut vorstellen, dass Zachäus jemand war, der immer hinten anstehen musste, so wie auch in unserer Geschichte heute. Jemand, der vielleicht schon von Kindheit an belächelt wurde wegen seiner Körpergröße, aber er stand immer im Schatten der anderen. Und dann ergreift er die Chance, er setzt auf die Zusammenarbeit mit der verhassten Besatzungsmacht und schafft es so, ganz groß rauszukommen. Zwar nicht körperlich, aber immerhin finanziell. Sein Umfeld wendet sich nun von ihm ab, dem Verräter. Aber wo ist das Problem? Alleingelassen fühlte er sich auch schon vorher. Zu Beginn seines neuen Jobs testet er nun vorsichtig aus, wie weit er bei der Erhebung der Steuern gehen konnte. Für ihn auch vollkommen in Ordnung. Schließlich musste er auch für die wirtschaftlich schwierigen Zeiten sicherstellen, dass er die Pacht an die Römer entrichten konnte. Zachäus redete sich sein Verhalten schön und er merkte auch, mit wie wenig Mühe er sich sein Bankkonto immer weiter füllen konnte. Und das war kein Versehen. Zachäus wusste genau, was er tat. In unserem Predigttext lesen wir, dass Zachäus gegenüber Jesus selbst einräumte, dass er die Leute bei der Steuer betrogen hat. Zachäus missbrauchte seine Stellung. Das klingt nicht so schön. Ich formuliere mal, er nutzte seine Möglichkeiten. Kennen wir das? Das kann schon im Kleinen beginnen. Die Schwarzfahrt mit der Bahn und wo ist das Problem? Die Bahn fährt doch sowieso, wenn sie denn überhaupt fährt. Oder die abgelehnte Gehaltserhöhung des Chefs. Nun wird über falsche Spesenabrechnung versucht, das vermeintliche Minus zumindest in Teilen wieder auszugleichen. Man testet aus, was geht und wie weit man damit kommt. Und vielleicht sind jetzt auch wir in der Welt des Zachäus ein wenig angekommen. Und jetzt tritt Jesus auf den Plan. Er ruft Zachäus vor der gesamten Menschenmenge zu, er solle schnell vom Baum herabsteigen, er wolle ihn zu Hause besuchen. Und dieser Besuch bleibt nicht ohne Folgen. Zachäus verspricht Jesus, dass er die Hälfte seines Reichtums den Armen geben würde. Und nicht nur das, den Menschen, die er bei der Steuer betrogen hat, will er den entstandenen Schaden vierfach ersetzen. Hoffen wir mal für die Geschädigten, dass Zachäus über sein korruptes Verhalten auch genau Buch geführt hat. Ich möchte mich über die Konsequenzen, die Zachäus aus der Begegnung mit Jesus zieht, nicht lustig machen. Aber ist das alles, was wir aus dieser Geschichte heute mitnehmen können? Zukünftig davon abzusehen, andere zu betrügen? Schaden, den wir anderen Menschen zugefügt haben, wieder gut machen? Für arme Leute spenden? Hätte Zachäus da nicht auch von selbst drauf kommen können? Musste da erst Jesus bei ihm vorstellig werden, um ihm die Leviten zu lesen? Ich denke, in unserer Geschichte geht es um mehr, und deswegen lade ich Sie ein, mit mir etwas tiefer in den Predigttext einzusteigen. Zachäus wollte Jesus sehen, den Mann, der kurz zuvor am Ortseingang von Jericho noch einen Blinden geheilt hat. Und das war selbst für die pulsierende Stadt Jericho eine Sensation. Aber Achtung, so steht das da gar nicht. Lukas schreibt nämlich, dass, jetzt wörtlich, Zachäus unbedingt wissen wollte, wer Jesus ist. Und so ein Kennenlernen hat natürlich eine ganz andere Qualität, als sich das Eintreffen von Jesus in Jericho irgendwie anzuschauen. Zachäus legt es darauf an, mit Jesus in Beziehung zu treten und, zum Ärgernis der Umstehenden, Jesus geht darauf ein. Zum Schluss unserer Geschichte sagt Jesus dann zu Zachäus: Heute bist du gerettet worden. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Für die Juden damals waren Erlösung und Rettung, beide Begriffe sind hier für uns bedeutungsgleich, zentrale Begriffe ihrer Identität als Gottes auserwähltes Volk. Und dies zeigt sich auch immer wieder in der bewegten Geschichte des Volkes Israels. Schon ganz am Anfang die Rettung Noahs und seiner Familie aus der Sintflut oder die Befreiung des Volkes Israel aus der ägyptischen Sklaverei. Später dann das Ende der babylonischen Gefangenschaft mit der Rückkehr in das von Gott verheißene Land. Und dieses alles wird überstrahlt von der Verheißung des von allen Juden so sehr herbeigesehnten Messias. Denn von ihm erwartete man, dass er Israel von der verhassten Besatzungsmacht der Römer befreien würde. Die Juden waren mehr als stolz darauf, zum auserwählten Volk Gottes oder wie es im Text heißt, zu den Nachkommen Abrahams zu gehören. Für viele von ihnen geht es morgen wieder auf die Arbeit, in die Schule oder sonst wohin. Wahrscheinlich kommt dann auch die Frage, und wie war es am Wochenende? Was hast du denn so gemacht? Vielleicht erwähnen sie dann, dass sie heute hier im Gottesdienst waren und wenn sie zu den ganz Mutigen gehören, erzählen sie noch was von Jesus, Zachäus und dem Maulbeerfeigenbaum. Und ihr Gegenüber? Wahrscheinlich wird er mit einem freundlich Lächeln versuchen, das Thema zügig zu wechseln. Warum dieser Gegensatz? Hier die Juden stolz darauf, zu Gottes Volk zu gehören und dann heute Gott einsortiert als Peinlichkeit, als Ärgernis oder schlichtweg ignoriert. Hat uns Gott, hat uns Jesus heute nichts mehr zu sagen? Die Antwort auf diese Frage hängt ganz wesentlich damit zusammen, wer Jesus für jeden von uns ist. Oh nein, denken Sie jetzt sicher, jetzt wird es auch noch theologisch und überhaupt, wir haben doch eben das Glaubensbekenntnis gesprochen und damit ist doch eigentlich alles gesagt. Liebe Gemeinde, wir dürfen diese Frage nicht unterschätzen, denn bei der Rettung, von der Jesus hier spricht, geht es um mehr als nur darum, eine positive Verhaltensänderung bei Zachäus oder auch bei uns herbeizuführen. Wie Sie vielleicht wissen, mache ich derzeit meine Zurüstung als Predikant. Hierzu habe ich Anfang des Jahres den sogenannten Einführungskurs besucht, wo uns ein junger Doktorand der Bonner Universität unterrichtete. Dort sagte er, das Einzige, was wir über Jesus wissen, ist, dass er gelebt hat und dass er gekreuzigt wurde. Den Rest, die Wunder, die Deutung seines Todes, seine Auferstehung, sein Selbstverständnis als Sohn Gottes, das können Sie glauben oder auch nicht. Die Pfarrerin, die den Kurs leitete, sah, dass mir bei einer solchen Aussage wohl die Gesichtszüge etwas entglitten waren. Sie fing die Situation dann recht gekonnt wieder ein. Aber genau um diese Frage, wer ist Jesus für uns, für Sie, für dich, für mich, um diese Frage geht es heute Morgen und letztendlich ist die Antwort dann auch folgenreich für unser gesamtes Leben. Und wenn wir Jesus jetzt darauf reduzieren, dass er nur ein guter Mensch gewesen sei, so wie Albert Schweitzer oder Gandhi, dann hat sein Rettungspaket, sein Sterben und seine Auferstehung vor Gott auch keinen Wert. Dann sollten wir diesen Gottesdienst jetzt beenden und an der Sieg eine Runde spazieren gehen, dann hätten wir wenigstens etwas für unsere Gesundheit getan. Der Vers am Ende unseres Predigttextes ist eine wichtige, manche sagen, die zentrale Aussage des Lukas-Evangeliums. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Zugegeben, der Begriff Menschensohn ist für uns eher fremd. Aber jeder fromme Jude kannte ihn aus dem Buch des Propheten Daniel und brachte ihn mit Gott selbst in Verbindung. Und so benutzte Jesus auch für sich diesen Begriff, eben weil er wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Und als Sohn Gottes macht sich Jesus nun auf die Suche nach den Verlorenen, um sie zu retten. Sie zu retten aus der Gottesferne, denn durch die Sünde sind wir von Gott getrennt. Natürlich stellt sich nun unweigerlich die Frage, Sünde, bin ich denn wirklich so schlecht? Sind es nicht die anderen, irgendwelche Bösewichte, korrupte Politiker oder Firmenbosse oder sonst wer, die für die großen Krisen in dieser Welt verantwortlich sind? Wenn in der Bibel von Sünde gesprochen wird, steht hier im ursprünglichen Text meist ein griechisches Wort, das man mit Zielverfehlung übersetzen kann. Und auch wenn meine Fähigkeiten da eher bescheiden sind, ich muss da immer an Basketball denken, wo man mit dem Ball diesen Korb treffen muss. Ganz am Anfang, in einem der ersten Verse der Bibel, heißt es, dass Gott den Menschen, da steht es, ein etwas veralteter Begriff, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde schuf. Und hier ist gemeint, dass wir uns auf der Erde, also in seiner Schöpfung, so verhalten, wie es Gottes Wesen entspricht. Wir sind sozusagen seine Platzhalter oder Stellvertreter. Leider, und da liegen wir wohl übereinander, hat das nicht geklappt. Wir haben diesen Basketballkorb nicht getroffen. Sei es im Großen, mit dem Blick auf die Mächtigen dieser Welt, sei es aber auch im Kleinen, in unseren Beziehungen, in der Familie, in der Schule oder im beruflichen Alltag. Da müssen wir zugeben, dass wir uns alle von Gott mehr als entfernt haben. Aber hier will uns Gott keine Schuldgefühle einreden und uns so in eine Beziehung mit ihm zwingen, damit wir nicht in die Hölle kommen. Jesus braucht in der Bibel, dass wir uns etwas in die Jahre gekommene Bild vom guten Hirten, der sich auf die Suche nach einem verlorenen Schaf macht. Und egal, ob es das Schaf nun selbst schon gemerkt hat oder nicht, Tatsache ist, es hat sich verirrt. Es ist nicht da, wo es eigentlich hingehört. Zielverfehlung. Und als der Hirte es findet, da gibt es keine Strafpredigt, kein kritisches Analysegespräch mit dem Schaf darüber, was es denn wo alles falsch gemacht haben könnte. Wichtig ist allein, Jesus hat es gefunden und holt es wieder zurück zu sich, ans Ziel. Und so macht sich Jesus auch heute noch auf den Weg, weniger zu den Frommen, denn die wissen in der Regel Bescheid. Er macht sich auf den Weg zu denen, die mit Gott fertig sind. Er sucht gerade die, die nicht an Gott glauben können oder wollen. Die, die sich vielleicht vor Jahren mal für ein Leben mit Jesus entschieden haben, aber denen der Glaube über die Jahre abhandengekommen ist. Er sucht die, die abends die Nachrichten schauen und dann angesichts des Leids in dieser Welt für mich vollkommen nachvollziehbar die Frage stellen, wo ist denn da der liebe Gott? Und schließlich auch die, die sich in der Gottesferne ganz wohl fühlen, weil sie sich dort, so wie Zachäus, ganz gut eingerichtet haben. Ja, prima, wenn Sie jetzt sagen, habe ich verstanden, aber was hat das mit mir zu tun? Wir haben es gehört, Jesus hat sich zu Ihnen auf den Weg gemacht. Aber lassen Sie sich von ihm finden? Wie reagieren Sie, wenn Jesus jetzt, so wie bei Zachäus, zu Ihnen als Gast einladen will? Vielleicht heute, weil er in diesem Gottesdienst zu Ihnen gesprochen hat oder auch in den nächsten Tagen durch eine andere Person oder eine Begebenheit in Ihrem persönlichen Umfeld. Denken Sie dann leise, nee, lass mal und hoffen, dass Jesus Sie in den Zweigen Ihres persönlichen Maulbeerfeigenbaumes nicht entdeckt. Vielleicht sind Sie getauft, konfirmiert, Kirchensteuerzahler und tauchen sogar regelmäßig hier im Gottesdienst auf. Das ist alles gut. Aber Jesus kommt es weniger auf die Formalien und die Äußerlichkeiten an. Ihm geht es um die tägliche Beziehung zu Ihnen und darum, dass Sie ihn erstmals richtig kennenlernen oder ihn vielleicht wieder ganz neu für sich entdecken. Und was dann geschieht, verändert nicht nur das Leben von Zachäus. Wo Menschen wieder zu Gott zurückfinden, sind sie gerettet. Sie erfahren die heilmachende Wirkung des Evangeliums, der frohen Botschaft, die den ganzen Menschen umfasst. Machen wir uns nichts vor. Es wird dann nicht alles perfekt sein. Manches wird vielleicht auch schwieriger werden. Aber wir sind mit Jesus auf dem Weg zum Ziel. Wir haben eine ewige Sicherheit, sodass Jesus, so wie bei Zachäus, auch zu Ihnen sagen kann, heute bist du gerettet worden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
hast mich gerettet und mich neu gemacht. Danke Gott für Jesus in mir. Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. Gut zu wissen, jederzeit ist er hier. Mein Leben lang Jesus in mir, in meinem Haus. Für alle Zeit und in Ewigkeit. Danke, dass du meinem Leben Zukunft gibst. Ich darf neu beginnen, weil du meine Schuld vergibst. Ich gehe vorwärts, denn ich weiß bestimmt, Jesus ist bei mir jeden Tag. Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. Gut zu wissen, jederzeit ist er hier. Mein Leben
aus dem Leben der Gemeinde ist einiges mitzuteilen. Zunächst die schönen Dinge. Eine Hochzeit steht an. Hanna und Daniel, jetzt Stede, früher Koch, die beiden heiraten nächsten Samstag um 13 Uhr in den Räumen der EFG in Imhausen. Getauft wurden Thea und Lia Daniels aus Hurst. Getraut wurden ihre Eltern Oliver und Zeynep Daniels. Verstorben ist Horst Jung aus Oppertzau. Er wurde 81 Jahre alt, die Trauerfeier am Montag, den 21. September um 14 Uhr auf dem Friedhof in Fürten. Wir mussten Abschied nehmen von Werner Gansauer aus Rossel, von Rüdiger Stöcker aus Gierzagen, von Anneliese Koch aus Lindenpütz, zuletzt in Altenkirchen, von Doris Lutz aus Schladern. Wir bitten für die Angehörigen, dass Gott sie nun tröste und ihnen helfe. Wem es möglich ist, den bitte ich zum Fürbittengebet aufzustehen. Barmherzig und ewig bist du, du Gott unseres Lebens. Du achtest auf uns. Du spürst unsere Angst. Du sprichst uns an. Du verwandelst unsere Sorge in Mut. Deine Treue ist unsere Hoffnung. Deine Gegenwart ist unser Licht. Sende deinen Geist aus. Barmherzig und ewig bist du. Achte auf die Menschen in Nepal und Tibet. Du spürst die Angst der Geretteten, die Trauer um die Begrabenen, die Verzweiflung über die Verwüstung. Bleib mit deiner Treue bei denen, die helfen und retten. Bleib mit deiner Gegenwart bei den Überlebenden. Wir bitten dich, sende deinen Geist aus. Barmherzig und ewig bist du. Achte auf deine Schöpfung. Du hörst das Seufzen der Kreatur, die Klage der Bauern, die Sorge vor den nächsten Unwettern. Du siehst die Ausbeutung der Schöpfung, die verdorrten Felder, die ausgetrockneten Flüsse. Bleib mit deiner Treue bei denen, die auf deine Schöpfung achten. Bleib mit deiner Gegenwart bei denen, die umkehren. Wir bitten dich, sende deinen Geist aus. Barmherzig und ewig bist du. Achte auf das Zusammenleben in unserem Land. Du spürst die Furcht vieler an diesem Wahlsonntag, die Angst vor möglicher Gewalt, die Sorgen unserer Nachbarn in Europa. Du siehst die Spaltungen, die Urteile übereinander, die Verachtung für die Schwachen. Bleib mit deiner Treue bei denen, die Gutes tun. Bleib mit deiner Gegenwart bei denen, die deinem Frieden Raum geben. Sende deinen Geist aus. Barmherzig und ewig bist du, du Gott unseres Lebens. Achte auf deine Kirche. Du spürst die Sorge um ihre Zukunft, die Verachtung ihrer Gegner, den Mut derer, die auf dich hören. Du spürst den Glauben deiner Gemeinde, die Liebe in deiner Gemeinde, den Dank deiner Gemeinde. Bleib mit deiner Treue bei denen, die krank sind. Schenke Mut denen, die trauern. Bleib mit deiner Gegenwart bei unseren Kindern und allen, die zu uns gehören. Bleibe bei uns, heute und alle Tage. So beten wir gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und singen das Segenslied. Dankeschön an Verena und Johanna für eure musikalische Begleitung. Wir freuen uns gleich noch auf ein Musikstück zum Ausgang. Die Einladungen stehen schon auf dem Liedblatt, die wiederhole ich jetzt nicht. Aber Sie dürfen noch ins Kirchencafé kommen, dort noch Gemeinschaft haben, miteinander sich austauschen. Auch Begegnungen zwischen Leuscheid und Rosbach können heute möglich sein. Ich sehe einige Leuscheider, schön, dass ihr da seid. Wem es möglich ist, den bitte ich zum Segen aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er gebe dir Frieden. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz. Wenn Sie gleich hinausgehen, legen Sie das Liedblatt wieder vorne ab. Wir sind gleich noch nach Schladern unterwegs und würden die Liedblätter, zumindest die Hälfte der Liedblätter von hier, gerne wieder verwenden.
Des Weges Länge oder Last. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen, hilf mir aufs Neue im Vertrauen, auf deinen Sieg voranzugehen. Dir will ich auf dem Wege singen, weil du und Freude gibst. Du selber wirst ans Ziel mich bringen, weil du, mein Jesus, mich so liebst. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen, hilf mir aufs Neue im Vertrauen, auf deinen Sieg voran. Dort werden alle Dämmerungen und alle Nächte dieser Zeit in alle Ewigkeit verschlungen vom Lichtglanz deiner Herrlichkeit. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen, hilf mir aufs Neue im Vertrauen, deinen Sieg voranzugehen. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen, hilf mir aufs Neue im Vertrauen, auf deinen Sieg voranzugehen.